Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Einen wunderschönen guten Abend.
Es fängt ja schon mal mit dem Namen an, denn es ist nicht mehr Hardy Krüger Junior, sondern Hardy Krüger.
Das hat einfach damit zu tun, dass als mein Vater noch lebte, wir oft in so Situationen gekommen sind, wo man uns verwechselt hatte. Man hatte uns eingeladen und dann stand manchmal einfach der Falsche dann vor der Tür und das war natürlich für alle Beteiligten sehr unangenehm. Und daher habe ich gesagt, du lass mich doch das Junior einfach mal dranhängen, dann weiß jeder, wer kommt und dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Naja, und mein Vater, der heißt ja Eberhard Franz Ewald August Krüger, das ist ein bisschen lang als Künstlername, deswegen hat er gesagt, nennt sich Hardy Krüger und dann hat er auch seinen Sohn dann gesagt, er sollte seinen Namen tragen und deswegen heiße ich jetzt Hardy Krüger.
Dann gut, dass wir auch das geklärt haben. Du bist geboren in Lugano im schönen Tessin.
Ja.
Aufgewachsen unter anderem auf einer Farm in Tansania. Inwieweit hat dich diese Zeit in Afrika bis heute geprägt?
Ist ja in jungen Jahren prägt deine Umgebung dich ja schon sehr extrem. Also auch wenn man glaubt, die kleinen Kinder, die kriegen nichts mit oder so, aber das prägt einen schon. Die Sprachen, die man da spricht, ich spreche zwar kein Swahili, aber Italienisch ist meine Muttersprache. Ich habe Englisch auch in der Kindheit einfach sehr schnell gelernt und Französisch ist mittlerweile ein bisschen schlecht geworden, weil ich auch jetzt in den letzten 15 Jahren keine Filme mehr in Frankreich gedreht habe und da auch keine Freunde habe, die ich besuche. Insofern ist mein Französisch schon sehr schlecht geworden. Aber ansonsten Sprachen lernt man da natürlich sehr, sehr schnell und die Umgebung prägt einen einfach schon extrem. Also auch im Alter, muss man ja auch sagen. Das ist immer sehr wichtig, mit was für Menschen man sich umgibt, wie dich beeinflussen, wie du lebst, an was du denkst, was du redest, was du sagst, was du nachdenkst. Und Tansania war für mich natürlich einfach als Kind sehr prägend, insofern, weil wir da mit Tieren gelebt haben, auf einer Farm gelebt haben. Das war ja der größte Spielplatz, den man sich wünschen kann als Kind. Und man hat eben ganz viele Spielkameraden gehabt, Swahilis, die jetzt nicht nur eine andere Sprache gesprochen haben, sondern auch ganz anders aussehen und für uns war das einfach das Normalste der Welt und ich glaube, da hat man einfach diese Offenheit und diese Neugier und auch zu wissen, dass es, dass dieser Teller, auf dem man lebt, dann irgendwie schon sehr, sehr, sehr groß ist und dass man selbst auch bei einem großen Teller immer noch drüber hinwegsehen kann und über seinen Teller angucken muss. Und das war mir als Kind schon relativ klar. Und ja, und Tessin ist natürlich insofern sehr prägend, weil das einfach so eine mediterrane Lebensart ist, die ich einfach sehr, sehr liebe. Und deswegen gibt es auch in unserem Café hier in Köpenick und bei Fräulein Ohr auch den besten Espresso. Das ist einfach natürlich mir schon in die Wiege gelegt worden, dass der Espresso einfach schmecken muss und überhaupt eigentlich die mediterrane Lebensart liegt mir einfach sehr mehr. Also nicht nur die italienische Küche und Kuchen, sondern eben das Leben auf der Straße, auf der Piazza, man zelebriert das Leben viel mehr und das ist einfach das, was mich dann sicherlich einfach ausmacht. Und natürlich eben schöne Orte, denn beides sind natürlich auch sehr schöne Orte. Also Tessin ist, glaube ich, der schönste Fleck Erde in Europa, den ich gesehen habe. Und Afrika ist, gerade Tansania ist einfach etwas, was man, glaube ich, wenn man das mal gesehen hat, nie wieder vergessen wird.
Du bist ein echter Genussmensch.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Stier. Stiere sind, glaube ich, Genussmenschen, soweit ich das beurteilen kann. Meine Frau ist ja auch Stier und insofern lieben wir beide schöne Dinge und essen gerne und mögen das, was schmeckt und was gut aussieht.
Du hast vorhin gesagt, Muttersprache war Italienisch. Habt ihr tatsächlich Italienisch dann auch zu Hause gesprochen?
Nein, also nur mit der Oma und mit meiner Mutter. Aber ansonsten, mein Vater ist ein richtiger Ecke-Berliner aus. Mhm. Ja, so.
Er war auch oft hier an dieser Stelle übrigens bei mir.
Ach, okay.
Mhm.
Ja. Und aber das, also es war eher also die englische Sprache, die uns in der Kindheit und die italienische Sprache, die uns in der Kindheit eigentlich dann näher war als die deutsche fast schon, weil wir in der amerikanischen Schule gewesen sind und eben mit meiner Mutter, meiner Oma eben dann auch Italienisch gesprochen haben.
Ihr seid viel umgezogen, warst in vielen Schulen, an vielen Orten. Musstest natürlich auch immer Freunde dann verlassen, die gewohnte Umgebung. Wie bist du da als Kind und als Jugendlicher damit klargekommen?
Gut. Ja, es ist ja so, wenn man es nicht anders kennt, dann weiß man auch nicht, dass es anders ist. Also für uns war es klar, wir sind heute hier, morgen da. Es ist natürlich klar, dass man auch traurig ist, dass man wieder den schönen Platz verlassen muss. Eine neue Schule ist ja auch dann immer wieder etwas, wo man nicht weiß, wie das ist, wie das sein könnte, ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Da hat man natürlich auch seine Sorgen als Kind, ganz klar. Aber im Grunde genommen haben es nicht anders gekannt. Wir waren einfach so die Krüger-Karawane, die da einfach irgendwie dann immer weiter zog. Und das ist bis heute nicht anders. Ob ich jetzt einen Film drehe, ob ich jetzt in Ausland drehe oder auf Theatertournee bin und jeden Tag in einer anderen Stadt spiele, so, das ist, prägt mein Leben schon wirklich seit meiner Kindheit. Und insofern ist es für mich das Normalste der Welt. Also ich glaube natürlich, Menschen, die an einem Ort aufwachsen, und dann irgendwann mal, klar, natürlich da raus müssen, um einfach mal die weite Welt kennenzulernen, kommen ja meistens dann wieder dorthin zurück, wo sie dann losgestartet sind, weil sie es nicht anders kennen, weil man immer wieder ganz gerne dahin geht, wo man eigentlich hergekommen ist. Aber für uns ist eigentlich, Krüger sind eigentlich so Reisende, die hier ankommen wollen, glaube ich.
Du hast im Grunde ja dadurch auch schon ganz früh gelernt, dich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, was dir jetzt mit Sicherheit ja auch hilft.
Das hilft jedem Kind. Also ob man neue Schule anfängt und sich da durchbeißen muss oder ob man dann einen Ort hat, den man noch nicht kennt, den man entdecken kann. Es ist ja immer eine Sache, wie man das sieht. Die Deutschen haben immer das Gefühl, das ist immer so negativ belastet. Es ist ja überhaupt nicht negativ. Es ist eigentlich sehr positiv. Man hat die Chance, neue Dinge zu sehen, neue Dinge zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, neue Schulsysteme kennenzulernen. Man hat die Chance, einfach etwas zu tun und mal in seinem Kopf weiterzukommen. Und das ist ein Segen, das ist ein Geschenk. Das ist jetzt nichts Negatives.
Dein Papa war ja nun der klassische Weltenbummler, hat sich auch gerne selber so betitelt. Würdest du dich selbst auch als solcher bezeichnen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also wir haben auch die Welt schon ein paar Mal umrundet und wir fühlen uns eigentlich überall dort zu Hause, wo der Koffer gerade steht. Wir lieben unseren Beruf und dieser Beruf, der erwartet natürlich auch, dass man da sehr flexibel ist und auch gar nicht lange darüber nachdenkt, sondern es ist wie gesagt, jetzt der große Spielplatz geworden, in dem wir jetzt spielen dürfen, in verschiedene Rollen eintauchen, in verschiedene Geschichten, die wir dann erzählen. Und letztendlich sind wir ein paar Ährchen älter geworden, aber ansonsten hat sich da auch nicht viel verändert.
Du lebst jetzt in Berlin mit deiner Frau Alice. Und mit Berlin verbindet dich natürlich ganz viel, sowieso schon durch deinen Vater. Aber du bist hierher gekommen tatsächlich im jugendlichen Alter.
Ach so, nee ja.
Erstmal, um hier Koch zu lernen, ja, und Bartender. Und das war im Grunewald, im Grunewald. Schlosshotel Gerhus.
Genau. Ja, richtig. Ja. Ja, da stand die Mauer noch. Das war ein ganz anderes Berlin. Und für einen 16-Jährigen war das natürlich einfach eine coole Stadt, weil die Busse fahren 24 Stunden. Das gab es noch nie in irgendeiner Stadt in Deutschland. Man war alleine, man hatte ein Zimmer, man hatte einen Job, man hatte neue Freunde und man war weit weg von der Familie und stand auf seinen eigenen Beinen. Das war schon ziemlich cool.
Und wolltest du zu dem Zeitpunkt richtig Koch auch werden? Oder war das so ein Übergang, weil du immer schon gesagt hast, nee, eigentlich möchte ich doch Schauspieler werden?
Naja, nee, es ist so, also ich habe schon seitdem ich 8 bin eigentlich gespielt, also war in Theatergruppen schon in der Schule, eigentlich schon immer sehr aktiv und es hat mir Spaß gemacht und es war einfach irgendwie so, wenn du einfach auf dem Set deines Vaters dann groß wirst, dann wirst du da einfach auch mal so sein wie die da alle rumspringen und sagst ja, wenn du groß bist, willst du auch mal dann so cool auf Pferden reiten und einen Revolver tragen oder was weiß ich, irgendwie einen Agenten spielen oder so, ja. Das hatte ich natürlich irgendwie, das war so ein Bedürfnis, irgendwie da einfach mitzuspielen, wie Kinder halt so sind, ja, wollen einfach mitspielen, so. Aber mir war natürlich klar, dass es mit meinem Vater natürlich nicht einfach wird. Aber es war immer ein Bedürfnis. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich werde spielen für mich, so, weil ich das gerne habe, weil es mir Spaß macht. Aber ich werde einfach mal einen anständigen Beruf lernen und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, du brauchst ein Dach über dem Kopf, brauchst einen Job, musst Geld verdienen, willst was lernen und brauchst ein Bett zum Schlafen. Also gehst du ins Hotel, ganz einfach. So, und dann bin ich dann ins Hotel gegangen und habe aber dann tatsächlich wirklich so die Küche für mich entdeckt, die mich heute noch nach wie vor fasziniert. Und ich koche auch wirklich jeden Tag. Auch wenn ich drehe, habe ich dann irgendwie meine Prep-Meals, die ich vorher schon koche, um einfach mich gesund zu ernähren. Und dann kam einfach jetzt auch das Backen dazu.
Was ungewöhnlich ist, weil weil oft ist es so, dass gerade Köche sagen, nee, ja, also wir kochen geht
ja,
gar
ja,
nicht.
Ja, ja, genau. Ja, Kuchen und Süße, nee.
Richtig.
Ja, geh weg. Ja, ja, ja. Ja. Nee, das kam aber dann tatsächlich dann durch die Sendung Promi-Backen. Da habe ich einen ganz tollen Coach gehabt, Sarina, also falls du das hörst, schönen Grüße an dich. Du bist schuld. nein, und da habe ich, die hat mir dann wirklich einfach mal so auf eine ganz andere Art und Weise dann doch mir Kuchen backen gezeigt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist es auch sehr kreativ, es ist nur ganz anders. Das, was wir so improvisieren und es geht schnell und man muss halt irgendwie auf dem Punkt sein und so. Beim Kochen ist dort natürlich alles wie bei den Alchemisten. Mhm. 3 Gramm von hier, 2 Gramm von dem, 10 Gramm von dem, Schokolade nicht zu heiß, nicht zu kalt, so richtig temperiert und so. Und das war dann irgendwie dann doch ganz spannend so. Und dachte ich mir ja, auch in dieser Zeit, ich wollte schon immer meinen eigenen Laden haben und Alice hatte dann tatsächlich dann was gefunden und hat gesagt, guck mal. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist vorbei. Ich will haben. So, will ich haben. So kam das dann. Und da habe ich gesagt, okay, das ist die Möglichkeit besteht natürlich, dass man dann irgendwie sagt, okay, man macht dann noch ein Restaurant raus später, weil die Location an sich wäre natürlich irgendwie prädestiniert dafür. Aber jetzt durch Corona und durch Personalmangel und durch alle diese Umstände, die wir die letzten 3 Jahre hatten, hat sich das jetzt einfach so ein bisschen auf das Café mit Kuchen beschränkt, was auch super läuft und aber jetzt auch gerade neuerdings von unseren Kindern geführt wird. Also wir haben das jetzt 1 Jahr lang so weit aufgebaut und jetzt haben wir gesagt, Kinder, jetzt seid ihr dran, ihr könnt das jetzt übernehmen und ihr müsst jetzt Verantwortung zeigen, dass ihr so, und jetzt habe ich gerade eben habe ich jetzt noch ein Foto gekriegt, wie alle Kinder da im Laden stehen und tatsächlich den Laden rocken.
Ach, schön.
Ja, und das ist natürlich gut, weil natürlich durch diese ganze Krise, die wir ja jetzt die letzten 3 Jahre hatten, gab es natürlich auch so ein bisschen so eine Phase der Lethargie und der Hoffnungslosigkeit, diese Ziellosigkeit. Wo wollen wir denn hin? Wie machen wir das denn? Und der Markt geht rauf und runter und man weiß überhaupt gar nicht mehr, wie man das eigentlich alles überhaupt noch schaffen soll. Und da haben wir gedacht, es wäre einfach dann schön, wenn die Kinder sich einfach dann diese Chance ergreifen und sehen, Mensch, da ist ein Laden, der läuft. Und wir haben sogar die Auszeichnung bekommen vom Schlemmeratlas. Wir sind das erste Café überhaupt im Schlemmeratlas aufgenommen worden. Und das wäre doch schön, wenn man einfach in so ein Nest reinsetzt und sagt, okay, man übernimmt es und hat dann einfach schon mal eine Perspektive und kann einfach sagen, ich habe einfach schon mal Abrechnungen gemacht, eingekauft, ich kann gut kalkulieren, ich bin für die Gäste da, habe einen Barista-Schein gemacht und das machen die ganz toll. Es ist natürlich auch wirklich ein Knochenjob, das muss man ja sagen. Es ist ja nicht jetzt wirklich, wo man einfach nur im Laden steht und irgendwelche Sachen verkauft, sondern es ist dann richtig Rennerei, Organisation und dann für die Gäste da sein, aufmachen, wieder zumachen.
Aber eben auch ein Herzensprojekt.
Ja, aber das ist richtige Arbeit. Mhm. So, und das machen die ganz toll.
Jetzt haben wir natürlich einen Riesenzeitsprung gemacht, weil wir waren eigentlich bei dir als Koch hier im Schlosshotel Gerhus und wir kamen aufs Backen und damit natürlich auf euer schönes Café. Aber jetzt lass uns kurz nochmal back to the roots, nochmal zurück. Also du bist ja dann tatsächlich nach Amerika, Schauspielschule.
Ja, genau. Das war letztendlich eigentlich ein Zufall. Ich wollte einen Freund in New York besuchen, der vorgesprochen hatte oder vorgespielt in dem Sinne, er ist ein Saxophonspieler, der wollte dann dort Jazz studieren, ist dann genommen worden und hat gesagt, hey, komm doch vorbei, dann können wir ein bisschen feiern und so. Und dann habe ich gesagt, ja, New York ist cool, ich komme. Und als ich da war, habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du jetzt schon mal da bist, kannst du ja in die HB-Studio, in das berühmte HB-Studio einfach mal vorbeigehen und dir das mal anschauen, irgendwie Bank Street, da waren sie alle, da musste ich einfach hin und mir das mal angucken. Und da war dann Tag der offenen Tür. Und da dachte ich, ja cool, dann machst du einfach mit. So, und dann kam da ein Free Scholarship raus irgendwie. Da habe ich mitgemacht und dann sagte, du, warum bleibst du einfach nicht hier? Ich so, ja, ich habe nochmal gar nicht drüber nachgedacht. Na klar, bleibe ich hier. So, nur das Problem war natürlich, dass ich jetzt nicht so viel Geld hatte und dass mir das nach einem halben Jahr dann irgendwie dann schon ziemlich eng wurde. Und dann hatte ein Lehrer irgendwann zu mir gesagt, du, ich kenne da jemanden in Los Angeles, der in Santa Monica Studios arbeitet als Regisseur und der hat eine Big Show laufen vielleicht braucht er ja jemanden. Hat ihn angerufen und hat gesagt, ja, ich könnte da anfangen zu arbeiten als Kaffeeholer für die Stars. Und da habe ich gesagt, ja, klar, mache ich sofort. Bin rübergeflogen mit den letzten 100 Dollar, die ich hatte. Bin da rübergeflogen, habe da angefangen zu arbeiten und habe dann auch in dem Haus von der Familie des Regisseurs leben dürfen. Und bin dann morgens dann in die Santa Monica Studios gefahren und haben mal da gedreht und so. Und dann habe ich bei Lee Strasberg vorgesprochen und habe dann dort 3 Jahre lang studiert und habe dann in Santa Monica Studios gearbeitet und habe da meine Ausbildung gemacht. Und ja, und das war dann letztendlich Lester Wilson, ein Choreograf, der mich dann zur Seite genommen hatte mal und gesagt hat, es ist ein sehr interessanter Mensch gewesen. Der war so ein halber Meter groß, also wirklich dunkel, Hautfarbe, richtig dunkel, also sah aus wie
Armstrong.
Ja, nur eigentlich eher wie James Brown, der Bruder von James Brown, so kann man sich den vorstellen. Und so Choreograf von Midnight Express gemacht, die ganzen Diana Ross Videos und so. Ein richtig cooler Typ. Und dann sagt er so, was ist denn dein Problem? Hast du einen berühmten Vater oder bist du einfach dann dort? Ja, ich sage, ja. Und sagt er, okay, jetzt pass mal auf. Wir sehen uns heute Abend zum Essen und dann rede ich mal mit dir. So, und dann sagt er, was willst du denn machen? Du musst es einfach für dich, einfach du hast Talent, du bist jemand, der Spaß dabei hat, der muss nicht irgendwas herstellen, der macht das einfach und das ist ein Talent, das ist ein Geschenk und die Kamera liebt dein Gesicht, also warum mach doch was drauf, scheiß drauf, was die Leute sagen, geh nach Hause und mach deinen Job. Was willst du dann in so einer gekachelten, gefliesten Bude da irgendwie stehen ein Leben lang? Also, eigentlich hat er recht. So, und dann bin ich dann zurück nach von Amerika nach Deutschland und hat es aber da relativ schwer gehabt, weil ich kannte da, aus der Gastro-Szene kannte ich da eigentlich niemand so wirklich. Mhm. Da gab es damals nur die eine Agentur, die ZAV, sonst die hatte das Monopol. Da musste man dann vorsprechen und dann, wenn man da genommen wurde, dann ist man ein deutscher, als bayerischer Staatsschauspieler sozusagen und dann durfte man da vermittelt werden. So, also bin ich dahin, habe dann da vorgesprochen, bin genommen worden und so und dann gingen so die ersten Castings mal los und so und dann ja, und dann kam das, glaube ich, das erste Mal war irgendwie ein Film, weiß nicht, das war, glaube ich, auch mit der Tomalla damals, da war ich aber, da haben sie mich einfach nur, ich war viel zu jung für die Rolle. Aber ich habe sie gespielt und danach kam dann Sylter Geschichten und danach kam schon Nicht von schlechten Eltern und dann Gegen den Wind und dann ging es los.
Ja, genau, also wollte ich gerade sagen, das war ja tatsächlich Gegen den Wind dein Durchbruch, kann man so sagen.
Ja, das war also Nicht von schlechten Eltern war auch schon sehr erfolgreich, aber das war ja so eine Nebenfigur, die ich da so gespielt habe. Und der Autor, der den Piloten für Gegen den Wind geschrieben hatte, hatte mich dann dabei bei Nicht von schlechten Eltern dann irgendwie gesehen und hat dann diese Rolle Sven dann irgendwie, hat dann so an mich gedacht und so hat gesagt, du, da geh doch da einfach mal hin. So, und dann bin ich dann zu den Bavaria-Studios gegangen und traf dann auch auf Ralf, den ich bis dato auch nicht kannte. Und das Lustige war, dass wir bei Gegen den Wind eigentlich alle, inklusive Regisseur, keinen Plan vom Windsurfen hatten. Keiner. Wirklich keiner. So, und dann stellten die uns da irgendwie in so einen Raum da, in so einem Castingraum, haben sie da so zwei Bretter hingestellt, so und so zwei Surfbretter und wir sollten da irgendwelche Sachen spielen und improvisieren. Und es war so dämlich. Dass wir uns beide, Ralf und ich, irgendwie wirklich nur kaputt gelacht haben, weil es ist einfach nicht möglich. Und da, weil wir so einen Spaß hatten, sind wir das dann letztendlich geworden, der Ralf und ich. So, und dann ging es los, aber da war halt St. Peter-Ording, das war ein Kurort. Da waren ganz wenig Leute und die haben sich dann irgendwie auch relativ langsam bewegt. Und da schien die Zeit rückwärts zu laufen irgendwie. Und dann kamen dann diese wilden, jungen Leute da an mit ihren komischen Brettern und so und machten da einen Zauber, dass innerhalb von einem Jahr, 2 Jahren das wirklich zu so einem Touristenmagnet wurde. Wirklich mit Absperrungen und 500 Leute, die da zugucken am Strand. Und
das war ja auch mega erfolgreich.
Und wir kamen uns eigentlich schon vor wie so eine Boygroup irgendwie.
Ja, so wart ihr aber auch, wenn ich das mal aus der Erinnerung Erfahrung sagen darf. Das also war ein absolut, das war, ihr beide wart einfach ein Dreamteam.
Ja, ja, wir hatten wirklich Spaß gehabt. Wir haben wirklich Spaß gehabt. Ja, und wir haben einfach auch nicht damit gerechnet, aber es war dann irgendwo wahrscheinlich der Puls der Zeit, den wir da einfach getroffen haben. Und ja, und das hat uns dann irgendwie dann schon so relativ schnell so auf so eine nächste Stufe so katapultiert. So.
Dann hast du mit Gérard Depardieu gedreht.
Ja, und mit Roberto Benigni.
Genau.
I make a lover to you all.
Aber wie war denn das mit dem, also gerade Gérard Depardieu auch?
Gérard Depardieu war ein Wahnsinn. Gérard Depardieu ist ein hat nicht nur große Hände, er hat ein großes Herz und ist ein Wahnsinnstyp.
Und er hat noch so Kinderaugen, finde ich, oder?
Ja, ja, es ist so ein Verrückter, ist ein Wahnsinniger, der ist irgendwie einfach nur die Persona, die einfach, glaube ich, auch diesen, er liebt das Spielen und das merkt man. Das ist einfach so, der verliert sich da irgendwie und so, das ist toll. Und das ist, ich kann es verstehen, weil ich finde, also auch, ich hatte auch die, also Christian Clavier ist auch ein ganz toller, aber der ist sehr ernst, so sehr komisch, sehr, sehr trocken. Und dann mein großer Roberto Benigni, der mich dann irgendwie wirklich zum Weinen vor Lachen gebracht hatte. Weil der hinter der Kamera ist ja noch schlimmer als vor der Kamera. Also das ist wirklich, das ist unfassbar. Das war eine der größten Freude. Marianne Segebrecht, die ich wirklich liebe, die der auch mitgespielt hat. Und Letizia Caster war dabei und so. Und das war schon eine wirklich tolle Zeit da.
Machen wir einen weiteren Sprung. Forsthaus Falkenau. Du als Förster und eigentlich hast du alles dafür getan, diese Rolle nicht zu kriegen.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, gut. Also ich meine, nach Asterix und Obelix kam ja dann, das war ja zu Kirchzeiten noch. Mhm. Da waren dann ganz tolle Filme. Da haben wir in Kanada gedreht. In Italien habe ich Bellamy gedreht. Dann war Le Cocu Magnifique auch
ganz
ein
schönes. Ganz viel international.
Ganz viele internationale Filme gemacht und so. Und dann weiß ich noch. Ich bin ja dann, kalten Jahreszeit gehe ich ja immer auf Theatertournee. Das heißt, dass man so November, man dreht ja immer so von März, April bis Oktober, November. Das ist so halt so die Drehzeit gewesen. Das ändert sich ja jetzt alles so ein bisschen. Und dann, so im November hat man 4 Wochen Theaterproben und dann geht's los. Dezember, Januar, Februar und März vielleicht noch. Früher hat man dann teilweise wirklich 250 Vorstellungen irgendwie mal so am Stück gehabt. Das ist natürlich dann schon extrem viel. Mhm. Das gibt es ja heute gar nicht mehr, weil die Kommunen zu wenig Geld haben und sich natürlich auch durch Corona das ganze Jahr total verschoben und verrückt hat. Aber auf jeden Fall war ich dann zu dem Zeitpunkt irgendwo auf Tournee in irgendeinem kleinen, wo auch immer, ich weiß nicht, in Heidelberg oder irgendwo. Und da rief mich mal ein Agent an, der damals eben ZAV noch, und sagte, du, setz dich mal hin. Ich stand, sag ja. Ich sag dir jetzt 3 Begriffe, nur sagst mir, was du davon hältst. Ich so, okay. Wald, Hund, Hut. Hä? Wald, Hund, Hut. Wald, Hund, Hut? Keine Ahnung, was denn? Verstehe ich nicht. Also, Behling hat mich angerufen, damals der Chef vom Sender. Der möchte, dass du der Nachfolger von Christian Rombach wirst. Wer ist denn Christian Rombach? Das Forsthaus Falkenau. Ich so, okay, warte mal, ich muss mich setzen. So. Dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, was? Erzähl nochmal. Die wollen ein Remake machen, das Verjüngen. Das gibt es eben schon seit 18 Jahren. Und Christian Wolf hat das 18 Jahre lang gemacht, aber der kann das also aus gesundheitlichen Gründen eben leider nicht mehr so intensiv spielen. Und die wollen aber jetzt nicht weniger Folgen machen, sondern lieber mehr, weil das so erfolgreich ist. Aber das schafft er nicht. Jetzt wollen sie das verjüngen. Willst du das machen? Ich so, nee, aber wie kommen wir aus der Nummer raus? ich weiß, ich weiß es nicht. Pass auf, ich überlege mir was, ruf mich morgen wieder an. So, ich die ganze Nacht nicht geschlafen, das hat mich verrückt gemacht. Ich dachte mir, ich kann Behling nicht sagen, dass ich das nicht machen will, das ist doch Quatsch. Aber ich kann auch jetzt nicht irgendwie so einen Heimatfilm machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich lege mir ein Konzept zurecht und sage, dieses Konzept, wenn ihr das so übernehmen, dann mache ich's. Und da habe ich alles reingehauen, was keiner will. Viele Kinder, Tiere, Ausland, alles, was natürlich eine Produktion, wo es denen die Haare zu Berge steht.
Normalerweise.
Ja, normalerweise. Also der Typ kommt aus Kanada, ist Ranger, hat eine Tochter, die ist in der Pubertät, hat keine Frau, erbt ein Haus im Bayerischen Wald, kommt dahin, um das zu verkaufen. die Tochter verliebt sich da irgendwie und der bleibt da irgendwie hängen. Aber das mit den Beziehungen klappt nicht so. Und letztendlich hat er dann 4 Kinder und hat dann einen Hof mit vielen Tieren und so. Und die Bayern finden den ganz blöd, weil was will dieser Cowboy hier eigentlich aus Kanada? Soll er doch da wieder zurückgehen und so. Und das hatte ich dann so geschrieben, dieses Konzept. Und dann habe ich gedacht, so nach 3 Tagen habe ich gesagt, okay, die Sache hat sich erledigt. Gut, gut gemacht. Dann rief mich Fröhling an und sagt, es tut mir leid, die haben es 1:1 genommen. Ich so, nein. Ich so, doch. Und das hieß natürlich, ich komme aus der Nummer natürlich nicht raus. So. Und dann haben die es tatsächlich so umgesetzt. Wir haben in Kanada gedreht, wir sind dann nach Bayern gekommen und der hatte viele Kinder und so. Und dann ist das also letztendlich dann von so einer Familienserie, also von so einem Heimatfilm, eigentlich zu einer Familienserie geworden, so zwischen The Waltons, Bill Cosby Show und Meine kleine Farm. So.
Absolut, ja. Ja. Und auch sehr erfolgreich.
Ja, sehr erfolgreich. Ja. Ja. Wir haben immer so zwischen 4 und 6 Millionen Einschaltquoten gehabt. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Ja.
Lass uns kurz auf dein Buch kommen, was mich sehr auch gepackt hat, muss ich ehrlich sagen. Denn es ist Wendepunkt, ist ja dein zweites Buch gewesen, ja. Genau. Mhm. Komm, das ist ja ein wirklich ehrliches und sehr, sehr persönliches Buch. Was hat damals den Ausschlag für dieses Buch gegeben?
Eigentlich mein Roman, den ich als erstes geschrieben habe, Der leise Ruf des Schmetterlings, das war ja eigentlich ein Unfall. Also ich hatte ja nicht vor, ein Buch zu schreiben. Und ich hatte einen Blog im Internet veröffentlicht, wo ich dann sonntags ein The Sunday Post, so eine Kolumne geschrieben habe. Und da habe ich einfach so Geschichten, Anekdoten aus meinem Leben erzählt, unter anderem eben eine Geschichte aus Rom, von dem Film, den ich damals dort gedreht habe. Und diese Geschichte haben die Leser geliebt. Also ich hatte so 8000 Leser am Sonntag. Und unter anderem war da eben auch dann ein Verlag aus der Schweiz, die mich angerufen haben, ja gesagt, hättest du Lust, diese Geschichte zu schreiben, so als Roman? Und ich so, die Geschichte ist zu Ende erzählt, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch erzählen soll. Sag ich, ja, aber dann erzähl sie doch weiter. Gut. Ich sage, ja, warum nicht? Dann habe ich diese Geschichte weiter so erzählt und das Interessante dabei, deswegen erzähle ich das nämlich, ist, dass ich hatte ja keinen Plan, ich wusste auch gar nicht, wohin diese Reise geht. Und dann tauchten dann immer so Figuren auf, als ich angefangen habe zu schreiben. Ich habe immer angefangen, so um 23 Uhr nach der Theatervorstellung in Hamburg, da habe ich damals ziemlich beste Freunde gespielt, habe ich dann irgendwie so 2 Stunden geschrieben, habe mich hingelegt, bin dann morgens um 6 aufgestanden, habe dann nochmal 3 Stunden geschrieben und bin dann in die Theaterproben gegangen. Also das war wirklich, das war irre. Und dann habe ich dann einfach so vor mich hingeschrieben und es ploppten dann immer so Figuren auf und jede dieser Figuren war so ein Teil von mir. Und die sich nicht kennen in Rom, diese Figuren, und die sich aber dann irgendwie immer begegnen und sich kreuzen die Wege. So, das war eine ziemlich spannende Geschichte. Und dann irgendwann mal war dieses Buch fertig und so, wurde auch gleich Bestseller in der Schweiz. Und dann kam, und da steht auch drin, dass das eben auch persönliche Züge hat, dieses Buch. Weil da sind so ein paar Sachen, die in meinem Leben passiert sind, wo ich dann das so geschrieben habe, als wäre es da vielleicht eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden, wie Menschen da wieder zueinander finden und warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind und so. Weil das war einfach eine tolle Reise, eine interessante Reise. Und dann kam dann irgendwie der GU-Verlag auf mich zu und sagte, naja, diese persönlichen Züge sind ja sehr interessant. Wollen Sie da nicht irgendwie da genauer drauf eingehen? Dann sagte ich, ja, wie denn? Dann sagte ich mal, ja, wir schreiben so was Biografisches. Dann sage ich, ja, warum nicht? Und so kamen dann Wendepunkte zustande. Und das sind nur 250 Seiten eigentlich, die normalerweise eigentlich 800 Seiten lang waren. Das ist nur ein ganz minimaler, kleiner Auszug aus meinem Leben, den ich wirklich einkürzen musste ohne Ende. Naja, da sind also viele Sachen rausgefallen, die ich eigentlich auch sehr, sehr wichtig finde, eigentlich zu erzählen. Aber vielleicht erzähle ich das dann im nächsten Buch.
Im nächsten Buch, genau. Genau. Nach dem Buch ist vor dem Buch. Wie schwer ist dir das aber gefallen, so deutlich auch zu werden und so persönlich?
Gar nicht, weil ich glaube, wir leben ja im 21. Jahrhundert, wo wir über das, was ich nicht verstehe, wir haben jetzt hier, wir reden über Transgender, wir reden über solche Dinge und haben aber trotzdem noch Tabuthemen, die noch wesentlich schlimmer und wesentlich aktueller sind als das. Und die gibt es schon lange. Also, dass man nicht über den Tod redet, dass man nicht über Verlust redet, dass man nicht über Alkohol redet, dass man nicht über Sucht spricht. All diese Dinge. Und das betrifft jeden da draußen. Warum? Da habe ich gesagt, so, das ändere ich jetzt einfach und rede einfach drüber. Weil das kann einfach nicht sein. Und vor allem ist es für mich ja auch so ein bisschen Selbsttherapie. Das ist für mich auch ein bisschen Selbsttherapie, weil durch Gespräche mit Menschen reflektiere ich ja natürlich irgendwie auch ganz anders mich selbst. Und insofern bekomme ich manchmal Antworten auf Dinge, über die ich dann sehr lange nachdenken musste und habe dann auf einmal einfach Ansätze oder Perspektiven, die ich noch nicht kenne. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man einfach ganz offen heute, also speziell heute, dass man heute wirklich ganz offen über Dinge spricht. Und man muss sie nicht bewerten, man kann aber nur ganz offen darüber reden.
Und einer deiner ja wirklich krassen Wendepunkte war natürlich der Tod deines kleinen Sohnes.
Ja, ja.
Ich meine, da bricht allein schon, wenn man das hört, doch für jeden erstmal die Welt zusammen. Also was Schlimmeres gibt es doch eigentlich nicht als der Tod eines Kindes.
Ja, ja, also das ist auch etwas, was dich natürlich für Jahre, ich habe Jahre gebraucht, um da überhaupt wieder auf die Füße zu kommen. Und das ist ein Prozess, der sehr schmerzhaft ist und der viel Kraft braucht und der aber natürlich dich auch wirklich dich auch entzweit von deiner Art zu leben. Mhm. Also auch mit den Menschen, mit denen du gelebt hast und mit den Menschen, die dich umgeben haben. Das war eine bitterböse Veränderung und Entwicklung. Für mich war es die Hölle und natürlich auch für alle Menschen, die da beteiligt waren, natürlich, mit dieser Situation klarzukommen. Und aber wir wussten auch, dass jeder für sich seinen Weg finden muss, damit er weiterleben kann. Und zwar, dass er es auch schafft, irgendwie in Zukunft mit Verlust und mit Angst umzugehen. Ja, und jetzt habe ich eben auch ein ganz neues Leben, was sehr schön ist und worüber ich sehr dankbar bin. Und habe sehr viel gelernt und bin eigentlich heute sehr dankbar dafür, dass ich noch hier bin und das tun darf, was ich tue.
Und das ging ja um Haaresbreite, dass du noch hier bist, denn du sprichst ja auch ganz offen über deine Alkoholsucht, wo du fast eigentlich ja schon, ja,
gar ich war
nicht
schon
mehr
drüber.
Am Leben warst. Du warst schon
ich drüber. Ich war schon auf der anderen Seite. Die haben mich ja dann wieder zurückgeholt und das war eben, weil meine Organe versagt haben. Ich habe da einfach ganz gute Gene angeblich, die einfach dafür gesorgt haben, dass ich sehr viel vertrage. Nur meine Organe natürlich auf der Länge der Zeit.
Wie lange ging das dann?
Naja, ich habe mal sagen, ich kann jetzt nur behaupten, dass ich irgendwie seit 11 Jahren nicht mehr trinke. Sagen wir mal so. Mhm. Aber andersrum kann ich das fast gar nicht wirklich beantworten, weil das immer dazugehört. Ich meine, wir sind mediterrane Menschen, wir trinken und essen gerne. Ich kann es und der schmale Grat zwischen Genuss und Sucht ist natürlich wirklich sehr schmal. Und das weiß auch jeder. Jeder, der jeden Tag sagt, oh, wenn ich nach Hause komme, dann sagt, ach, ein Glas Wein, dann irgendwie am Abend so. Und da fängt es ja schon an. Hm. Also das ist natürlich, das ist auch ein Thema für sich. Da braucht man natürlich jetzt auch viel Zeit, um auf dieses Thema einzugehen. Aber das, um davon auch wieder loszukommen, ein sinnvolleres, glückliches Leben zu führen und all diesen ganzen Wahnsinn zu ertragen mit einer klaren Birne jeden Tag, da brauchst du schon ziemlich viel Mut.
Und wir reden aber hier tatsächlich ja von 7 Flaschen Wein am Tag, die du in der
Höchstzeit
hattest.
Ja, im Schnitt. Also da kommt natürlich, also wenn ich dann abends dann noch weggegangen bin oder wir feiern hatten, dann kam da noch einiges dazu.
Und du hast es aber auch tatsächlich ganz lange, in Anführungsstrichen, verheimlichen können. Das wusste dein Umfeld erst sehr spät.
Ja, weil das für mich einfach nur der einzige Weg war. Ich konnte mich nur an dem festhalten, was für mich immer da war. Das war mein Beruf. Ich habe immer gearbeitet, immer. Und für mich war das der einzige Halt, den ich hatte. Und den konnte ich aber dann zu diesem Zeitpunkt, weil ich mich so mit Arbeit zugeschüttet hatte, damit ich nicht nachdenken muss, damit ich nicht wieder anfange, mich da reinzusteigern und das einfach versucht habe, irgendwie zu verdrängen durch Arbeit, brauchte ich irgendetwas, was mich beruhigt. Und das war der Alkohol. Es war für mich einfach nur, als wenn ich jetzt irgendwelche Tropfen nehmen würde, die meinen Blutdruck senken, weil ich sonst einfach nicht in der Lage wäre, ruhig zu bleiben. Und das war der Alkohol. Nur ich vertrage eben sehr viel. Und deswegen habe ich dann auch diese 7 Flaschen gebraucht, damit ich einfach irgendwie klarkomme, damit ich so bin, wie alle sind. Ganz normal. Nur damit ich nicht durchdrehe. nur damit ich irgendwie das tun kann, was mich am Leben hält. So. Und deswegen ist es schwer für jemanden zu verstehen, der damit natürlich nichts zu tun hat. Aber jeder, der das kennt, der weiß auch, wie es ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du dann irgendwie torkelnderweise durch die Gegend rennst.
Das ist ja das Schlimme, deshalb erkennt man es ja auch nicht als Außenstehender.
Genau, und deswegen ist es natürlich auch so, das sehe ich hier natürlich, ich habe Augen dafür. Ich sehe, was da draußen los ist. Ich sehe das bei jedem Menschen. Und kann
siehst du das an den Augen oder woran siehst du das?
Das gibt ganz viele Symptome. Also nicht nur die Augen, die Haut. Es gibt einen bestimmten Gang. Es gibt einen Senkbauch, der das zeigt beispielsweise. Das ist eine bestimmte Körperhaltung, die natürlich in einem gewissen Stadium, wenn du in einem gewissen Stadium schon bist, dann sehr, sehr, also natürlich die es betrifft, natürlich dann irgendwie dann schon ein ganz klares Zeichen ist.
Du warst zweimal auf Entzug. Was gab dann letztendlich den Ausschlag für dein erstes Mal, dass du selber auch erkannt hast, ich muss da jetzt irgendwas tun? Weil du hast gesagt, es ist so ein schleichender Übergang und zwischen Normal und Genuss und ja, man trinkt mal einen und dann wirklich zu erkennen, ich habe da ein Problem.
Ja, ich war schon so weit, dass ich eigentlich körperlich schon, wie soll ich sagen, einfach dann fast. Also eine Kollegin von mir hatte das gesehen, die selber auch schon einen Entzug hinter sich hatte. Und die hatte dann bei Dreharbeiten das einfach mal so gesagt, Herr Krüger, wenn Sie so weitermachen, werden Sie sterben. Und ich so, wie jetzt? Was soll das jetzt? Also,
krasse Aussage, ne?
Ja, aber das war auch richtig so. Es war auch voll, und da bin ich heute auch noch sehr dankbar dafür, dass sie das damals gesagt hat. Und sie hat das gesehen. Sie hat meinen Senkbauch auch schon gesehen. Und das ist halt schon, ziemlich bedenklich. Also die körperliche Verfassung, in der man steckt. Also da, und ich bin dann auch gleich in die Notaufnahme aufgenommen worden, tatsächlich in der Suchtklinik in Frankfurt, in der Uniklinik. Die haben mir auch gleich gesagt, also das muss sofort, und das war auch die Hölle, muss man ganz klar sagen. Also der Entzug an sich körperlich war ganz schlimm und dann war es natürlich klar, dass das keine einfache Nummer wird. Also da geht man nicht nur mal kurz rein übers Wochenende und kommt dann irgendwie wie ein Neumensch wieder raus, sondern das ist dann, dein ganzes Leben verändert sich.
Aber du hast ja sogar gedreht und bist dann abends immer in die Klinik gefahren.
Ja, ich habe gedreht und bin dann danach gleich wieder in die Klinik gefahren, damit ich natürlich auch nicht wieder umkippe. Also, dass ich auch nicht dann irgendwann wieder, klar, weil egal wo man ist, man wird ja immer damit konfrontiert. Hey, Hardy, komm, trink mal ein Glas.
Naja, gerade so. Auch in dem Job, ja klar.
In dem Job sowieso, ja. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, sich dem, also der Entzug ist natürlich wirklich hart, aber das Schlimmste ist eigentlich erst all das, was danach passiert. Weil da bist du alleine, da musst du stark sein. Du hast zwar deine anonymen Alkoholikergruppen, zu denen du dann gehen kannst, aber trotzdem musst du dich allen möglichen Dingen entziehen. Und das ist natürlich in diesem Beruf wahnsinnig schwer. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch ein ganz tolles Ensemble in Hamburg, als ich ziemlich beste Freundin gespielt hatte. Da habe ich dann denen auch gleich gesagt, bei den Proben, bei den ersten Proben, habe ich dann den Kollegen auch gleich gesagt, pass auf, ich bin Alkoholiker, ich versuche gerade, ich habe einen Entzug hinter mir und ihr müsst mir helfen. Dass wenn ihr mich seht, dass ich irgendwie ein Glas in der Hand habe oder jemand mir ein Glas in die Hand drückt, dass sie mir das sofort wegnimmt und so. Und die haben wirklich auf mich aufgepasst dann die erste Zeit, als ich dann, das war für mich eigentlich die beste Therapie. Ich habe ziemlich beste Freunde gespielt mit einem ganz tollen Ensemble und habe tagsüber ein anderes Stück geprobt, Jungs im Herbst, und war natürlich dann irgendwie, natürlich hatte ich eine ziemlich hohe Drehzahl natürlich, was die Konzentration und die Arbeit betraf, und ich kam dann eigentlich nicht auf andere Gedanken. Und dann habe ich nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, an dem Buch geschrieben und so, und das hat mich dann letztendlich dann tatsächlich auch dann die Zeit so überbrückt, dass ich dann wirklich davon losgekommen bin.
Und es gab ja auch diese krasse Situation, die du auch beschreibst, wo du ja wirklich mitten im Dreh warst und dann der Anruf von dem Arzt aus der Klinik kam, der gesagt hat,
sofort in die Notaufnahme. Ja, ja. Genau, weil der die Werte gesehen hat, die da auf einmal wieder explodiert sind, und weil er gesagt hat, okay, und da war es dann wirklich so weit, dass ich dann wirklich wirklich zusammengebrochen bin. Auch. Also mir ging es gut, also ich habe das auch überhaupt gar nicht verstanden, weil ich habe gedreht und es war alles in Ordnung, aber ich sagte, nee, ich komme dann schon, wenn ich fertig bin, das ist alles gut. Und er sagte, nee, sofort. Und das sind halt einfach körperliche Reaktionen, die natürlich auch nichts mehr mit dir selbst zu tun haben, sondern das sind Prozesse im Körper, die kannst du natürlich nicht steuern, und da muss man natürlich medizinisch was machen. Ja, und dann haben sie mir da ordentlich, haben sie mich da wieder ordentlich durchgespült. Und dann, ja, so nach 2 Wochen ging es dann wieder.
Ist ja im Grunde wie so eine Wiedergeburt.
Es ist im Grunde genommen wieder, ja, ein neues Leben, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Es ist, und da muss ich auch meiner Frau natürlich auch einen großen Dank aussprechen, weil sie hatte mich ja erlebt auch in dieser, also nach all dieser schwierigen Zeit auch und so. Und ich glaube, dass also man ist auch nicht wirklich ein einfacher Mensch, glaube ich. Und sie hat dann von sich aus nach einer Zeit von sich aus dann aufgehört zu trinken. Der gesagt, ich mache da jetzt mit.
Wahrscheinlich geht das auch nur so.
Am Anfang habe ich hier noch die Flasche aufgemacht und genau. Ich war dann auch schon stark genug, aber das fand ich dann schon sehr, sehr bemerkenswert von ihr.
Mhm. Ja. Lebst du seit dieser Zeit bewusster, also anders? Also
ja.
Unabhängig vom Alkohol, einfach bewusster im Leben?
Natürlich. Also mit der klaren Birne den ganzen Wahnsinn da zu sehen jeden Tag ist, also wie gesagt, braucht man echt extrem viel Mut auch, das zu ertragen. Also es gibt ja 1 Million Gründe, irgendwie jeden Tag wieder anzufangen, wenn man das sieht, was da draußen los ist. Aber es gibt 1 Million Grund, es nicht zu tun. Und das Schwierigste war für mich eigentlich diese Zeit, die man normalerweise damit verbracht hat, einen Wein zu trinken, gut zu essen, Zigaretten zu rauchen und sich zu unterhalten, zu füllen mit anderen Dingen. Der Tag wird so lang auf einmal, weil all das wegfällt, was man eigentlich dann so gerne gemacht hat. Und das war eben wichtig, sich damit zu beschäftigen, mit anderen Dingen so zu beschäftigen, dass man nicht auf die Idee kommt. Und irgendwann mal fühlt man sich natürlich dann auch besser, fitter, schneller und man sieht, es geht auch ohne, aber man muss natürlich auch ganz klar sein Leben ändern, seine Umgebung ändern, all das, was negativ ist, all das, Menschen, die Energie ziehen, Menschen, die einfach auch nicht, dich nicht inspirieren in irgendeiner Form, sondern eigentlich irgendwie dir neidisch sind oder versuchen, das gibt ja so viele, Idioten da draußen, die, da muss man sich fern von halten einfach. Man muss wirklich eine positive, gesunde Atmosphäre schaffen, in der man sich sehr, sehr wohl fühlt. Und dann geht das auch. Dann macht es auch wirklich Spaß und dann hat man wirklich ein neues Leben, was wirklich toll ist.
Wie geht's dir hier und heute?
Super. Mir geht's wirklich super. Also ich habe sehr viel Spaß mit dem neuen Job da in Lüneburg und kann da wirklich sehr, sehr viel spielen und bin auch wieder für das Publikum da, weil ich ja auch eine Zeit lang dann verschwunden war, um das Buch eben zu schreiben und das Café aufzumachen und einfach eine ganz neue so Lebenssituation irgendwie in Berlin zu schaffen. Und dann hatte ich ja irgendwann mal gesagt, jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne wieder ein bisschen spielen. So, dann hatte ich dann die Serie gemacht für Paramount Plus, Chemie des Todes in Schottland, und dann habe ich den Leberhaken vorher noch gemacht, den Boxfilm, der jetzt auch auf Paramount Plus läuft. Ja, und dann habe ich angefangen in Lüneburg zu arbeiten.
Genau, und der Job in Lüneburg, da komme ich jetzt drauf,
ja.
21. Rote Rosenstaffel.
Genau.
Und du dabei als Staatsanwalt, der eben in Lüneburg ermittelt. Was ist denn das für ein Typ, dieser Ralf Sobotta?
Ralf Sobotta ist jemand, der eigentlich ursprünglich aus Lüneburg kommt und der dann wieder zurückgekommen ist und dort die Oberstaatsanwaltschaft jetzt übernommen hat und dann eben auch alte Freunde wieder trifft und eben auch neue Damen kennenlernt, die er sehr interessant findet. Und Lüneburg ist ja sehr klein und da spielen sich dann irgendwie sehr viele Geschichten ab, die ganz lustig sind. Und er ist ein Single, also lebt das auch ganz gerne, weil er halt einfach sehr, sehr viel Arbeit hat und lernt dann eben auch Carla kennen, die das Carlas hat in dem Hotel Drei Könige, das Restaurant. Und die haben sehr viel Spaß miteinander, lernen sich kennen und so. Und es sind 2 völlig verschiedene und unterschiedliche Typen und so. Und das ist ganz interessant. Es ist eine lustige Rolle, weil sie sehr viele verschiedene Ebenen hat.
Da wollte ich mich gerade fragen, was hat dich gerade an dieser Rolle so gereizt?
Also ja, es ist, wie gesagt, Oberstaatsanwalt ist natürlich eine sehr, sehr trockene Nummer eigentlich.
Klingt erstmal so.
Aber er hat auch einen Sohn, der auch schon erwachsen ist, von einer alten Beziehung, und hatte aber keinen Kontakt zu ihm und begegnet ihm wieder. Die lernen sich dann wieder kennen und das ist aber sehr, sehr schwierig, weil er auch gar nicht weiß, wie er das eigentlich machen soll. Und die beiden sind dann, das ist wirklich schwierig, brauchen immer wieder an. Also er ist eigentlich sehr, sehr geordnet, sehr klar. Als Oberstaatsanwalt weiß er ganz genau, ist da sehr streng und bedacht. Aber dann taucht der Sohn auf und dann bricht alles komplett zusammen. Er ist eigentlich völlig hilflos und weiß auch gar nicht, wie er das macht. machen soll, weil er keinen Plan hat. Er ist auch schon erwachsen und die beiden versuchen dann irgendwie einen Weg zueinander zu finden, was halt irgendwie auch eine schöne Ebene ist. Mhm. Also wir haben die Ebene des Staatsanwalts und da gibt es halt dann die Fälle, die er bearbeitet. Dann gibt es dann den Sohn, mit dem er versucht, da irgendwie klarzukommen. Dann möchte er ganz gerne irgendwie dann doch irgendwie eine Frau an seiner Seite haben und begegnet da Carla und aber da werden noch ein paar andere Geschichten, werden sie da schreiben, das haben sie mir schon angedroht und versucht halt da wieder ein neues Leben aufzubauen und hat jetzt gerade, letzte Woche haben wir gespielt, dass er jetzt gerade umgezogen ist, hat also wieder eine eigene Wohnung da und so. Also es ist ganz lustig, also vor allem das ist ein tolles Ensemble und sind auch sehr viele bekannte Gesichter, die ich aus alten Zeiten noch kenne und ja, es ist schön. Das ist schön, das ist wie so ein großer Spielplatz irgendwie so.
Und wenn du so ein Drehbuch kriegst, weißt du dann immer sofort, ja, das will ich spielen?
Ja, das weiß ich sofort. Die meisten landen ja nach 10 Seiten sofort im Papierkorb. Man spürt sofort, ob jemand schreiben kann und ob die Figur interessant ist. Das weiß man relativ schnell. Also ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei. Also ich habe schon viele Drehbücher in den Händen gehabt und lese sehr viel. Insofern muss mich sowas einfach abholen. Da gibt es dann, wenn man ja auch selber natürlich Autor ist, dann hat man da natürlich erst recht ein ganz anderes Auge drauf. Mhm.
Bist du grundsätzlich so ein Bauchmensch?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das ist etwas, was auch sehr wichtig ist. Da arbeite ich auch eigentlich immer wieder dran, dass man immer versucht, den Kopf auszuschalten und wirklich auf seinem Hier und Jetzt zu sein und auf seinem Gefühl zu hören. Schaffe ich nicht immer, aber das ist irgendwie so meine Lebenschallenge seit vielen, vielen Jahren schon, dass man einfach viele Sachen lernt auszugrenzen und für sich einfach im Hier und Jetzt zu sein. Man braucht wirklich alle Sinne, müssen da wirklich irgendwie sensibilisiert werden, damit man wirklich auch alles erkennt und begreift, was jetzt im Moment so passiert, weil man ja oft einfach mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit hängt und das ist eigentlich, glaube ich, ganz wichtig, dass man lernt, dass man im Hier und Jetzt sein kann.
Und dieses Hier und Jetzt kann man wunderbar lernen von Kindern und Hunden.
Genau, und davon haben wir ja reichlich Kinder und einen Hund haben wir auch.
7 Kinder und einen,
kleinen Kokapu.
Kokapu.
Ja, kleinen Kokapu, ja, ganz süß. Ganz süß und das ist auch so ein, der hat uns gefunden. Ich bin ja mit Tieren groß geworden und ich hatte einen ganz großen Kumpel, den Arab, der hat mich 13 Jahre lang begleitet und der ist aber dann gegangen, der war dann schon alt und dann habe ich eigentlich gedacht, ich werde nie wieder einen Hund haben, weil ich so an diesem Hund gehangen habe. Und dann habe ich aber dann Jochen Bendel getroffen, weil ich ihn unterstützt habe bei so einer Kampagne hier im Berliner Zoo und sagte, wo ist ein Arab? Den gibt es nicht mehr. Ach, dann musst du dir unbedingt. Nee, das tut mir noch zu weh. Und ich weiß nicht, wie lange ist denn das her? 3 Jahre? 4 Jahre? Und sagt er, ach komm, das müsst du doch jetzt. Also, ich sag, du, das war einfach so meiner. Und sagt er, ja, aber dann. Und außerdem, Alice, die hat eine Allergie, so Pferdehaare oder Katzenhaare und so. Das sagt, du, lass mich mal machen. Also wenn ich mal was finde, wenn ich mal was habe, dann komme ich mal bei dir vorbei. Es hat 3 Tage gedauert, dann stand er vor der Tür und hatte Timber im Arm. Und dann war es natürlich vorbei.
Das kann ich mir vorstellen, weil ich verfolge das, denn Timber hat einen eigenen Insta-Kanal.
Ja, genau, Timber. Mhm. Ja, Timber Krüger, genau.
Rote Rosen mit Hardy Krüger können wir jetzt erleben. Was steht sonst noch an für euch jetzt in diesem Jahr?
Es gibt dann hier und da ein Projekt, der jetzt gerade noch im Raum steht, wo wir denken, das machen wir sicherlich auch. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir jetzt mal hier die Drehzeit gut überstehen, dass das Café jetzt läuft, dass jetzt der Sommer wieder kommt und so. Aber wir haben 1000 Projekte. Meine Frau eröffnet jetzt auch noch einen Second-Hand-Laden direkt neben dem Café.
Also nicht Fräulein direkt. O heißt das.
Fräulein
Café,
O in der Grünstraße, genau. Ja. Und 2 Häuser weiter wird jetzt Stefanice, so heißt der Laden, einen Second-Hand-Laden aufmachen, wo man sehr gute Kleider, die über die Red Carpets dieser Welt schon gelaufen sind, Handtaschen und Schuhe und was weiß ich nicht, alles irgendwie da die zweite Chance kriegen, dass sich auch irgendwie Normalsterbliche das leisten können. Und das sollte dann irgendwie auch alles irgendwie sehr, sehr preiswert sein, damit man da eben auch junge Menschen einfach zu einer guten Mode, zum guten Style führen kann.
Dann isst man erst den wunderbaren Kuchen bei euch und geht darüber und kauft
so ein Kleid. Ist es, genau.
Mit dem Camper noch unterwegs?
Der Camper, den wir hatten, der ist ja leider jetzt nicht mehr da. Das Projekt gibt es nach wie vor noch hinter dem Horizont. Also das haben wir jetzt wieder an den Start gebracht, weil nach Corona hat das jetzt eine Weile gedauert, bis wir wieder das anschieben konnten. Aber das läuft. Also vielleicht wird da ein Schuh draus jetzt. Aber ich habe jetzt noch einen Trailer von LMC hier am Set stehen. Also die haben sie schon Hardy Villa genannt. Geh mal zur Hardy Villa und hol ihn mal. Der muss drehen. So heißt es dann immer, Hardy Villa. Ja, und der steht dann am Set in Lüneburg. Ja.
Hardy, danke, dass du da warst.
Gerne.
Hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke auch.